den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Mit der großen deutschen Funkausstellung 1924 im eigens dafür gebauten Haus der Funkindustrie am Messedamm in Berlin wurde eine Tradition begründet, die bis zur heutigen Nachfolgemesse der IFA reicht. 1924 fand diese Leistungsschau deutscher Röhrenempfänger und Kopfhörer freilich noch nicht unter dem Funkturm statt, da dieser erst im Kontext der dritten Funkausstellung 1926 erbaut wurde. Hatte Deutschland gegenüber England und den USA, was die Quantität des Radioprogramms und die Anzahl der Empfangsgeräte anging, das Nachsehen, so konnte sich Berlin mit dieser Messe einer Rekordbesucherzahl und so mit der größten Funkmesse überhaupt rühmen. Der Hamburger Anzeiger berichtet in seiner Ausgabe vom 22. Dezember von der Ausstellung, die nicht über den 14. Dezember hinaus verlängert wurde, obgleich die BesucherInnen sogar in zunehmender Menge dorthin strömten. Frank Riede hat es hineingeschafft.
Besuch der großen deutschen Funkausstellung in Berlin von W. Thulke. Die Grundlagen der täglichen Rundfunkdarbietungen, gute Organisation der Ausstellung, das erste Ausstellungs- und Messegebäude ausschließlich für die Funkindustrie, Hinweise für Bastler, Radioladenhüter, Harburg und die Funkindustrie, billigere Apparate, Deutschland an erster Stelle in Entwicklung und Ausbau der Funktechnik. Die Künstlerschar des Hamburger NORAK-Senders bietet uns täglich viel Schönes. Und die Zahl der Funkfreunde mehrt sich zusehends. Die Grundlage für die Rundfunkdarbietungen, die viele nicht mehr missen mögen, bildet die Funktechnik. Alle abendlichen Hörer und Hörerinnen dürften ein Interesse haben, etwas aus der Sphäre dieses jüngsten Kindes der Technik zu erfahren. In Berlin fand vom 4. bis 14. Dezember des Jahres die große deutsche Funkausstellung statt. Ein dankenswerter Auftrag des Funktechnischen Vereins Harburg zum Besuch dieser Ausstellung zwecks Berichterstattung zu Nutz und Frommen der Vereinsmitglieder möge Veranlassung sein, von dieser Stelle auch anderen Interessierten Wissenswertes zu übermitteln. Auf die Frage am Schalter der Berliner Stadtbahn nach der Aussteigestation für die große deutsche Funkausstellung wird man darauf hingewiesen, dass Eintrittskarten zum offiziellen Preis hier am Schalter zu haben sind und dass Hin- und Rückfahrkarte dazu umsonst abgegeben werden. Das ist sofort ein günstiger Eindruck, den man von der Organisation der Veranstaltung erhält. Sieht und betritt man in der Nähe des Bahnhofes Witzleben die gewaltige Ausstellungshalle, so gibt es keine Enttäuschung, nur Bewunderung für das, was hier geschaffen ist. Das Gebäude ist eine große, langgestreckte Halle mit stark abgetreppten Stockwerken, bildet innen jedoch von unten bis oben einen einzigen Riesenraum, und zwar wohl den ersten und bisher einzigen, bei dessen Schaffung lediglich funktechnische Gesichtspunkte maßgebend waren. Um im Hinblick auf die Vorführungen von Apparaten keine ungünstigen und verwickelten elektrischen Verhältnisse zu schaffen, ist das Haus ausschließlich aus Holz errichtet. Von dem neben der Halle stehenden, ca. 90 Meter hohen Mast führt eine mehrdrähtige Rahenantenne schräg abwärts auf das Dach. Die Niederführung geht in mehreren parallelen Leitungen der Länge nach durch die Halle. Und von diesen führen die Zuleitungen nach den einzelnen Ausstellungsständen. Entsprechend einfach und übersichtlich ist die Erdleitung von jedem Stand aus vorgesehen. Zur Prüfung und Vorführung von Empfangsapparaten, Lautverstärkern und so weiter sind schalldichte Kammern hinter den Ständen vorgesehen. Ein riesiger Bandlautsprecher von Siemens ist da, der den Raum restlos anfüllt und Musik und Sprache vollkommener und reiner wiedergibt als die gewöhnlichen Zimmerlautsprecher. Eine breite Galerie führt oben rings um die Halle und von hier aus hat man einen einzigartigen Überblick auf die bunte Fülle von unten. Es sind über 400 einzelne Ausstellungsstände da und in bequemer Promenade gelangt man von Stand zu Stand. Unter den Ausstellern ist natürlich alles vertreten, was Klang und Namen hat. Unendlich ist die Fülle des Gezeigten. Ich kann mir nicht denken, dass andere Nationen uns in Theorie und Praxis voraus sein können, obwohl sie nicht wie wir Jahre hindurch in Anwendung und Vervollkommnung ihrer funktechnischen Apparate gehindert waren. Es war unmöglich, alles Gezeigte im Einzelnen zu studieren. Es ist hier auch unmöglich, alles Gesehene zu schildern und zu beschreiben. Die Stände der Firmen, die in Deutschland nicht nur, sondern auch außerhalb als Pioniere der Funktechnik bekannt sind, Telefunken, Lorenz, Huth, haben natürlich besondere Anziehungskraft. Es ist aber bezeichnend, im Übrigen auch begrüßenswert, dass sich neben diesen Firmen, deren Bedeutung außerhalb des Rahmens des Unterhaltungsrundfunks liegt, auch die Fabrikate und Stände anderer Firmen sehen lassen können, die nur für die Bedürfnisse des Unterhaltungsrundfunks arbeiten. Welche praktischen und wertvollen Ausführungen, welche interessanten Schaltungen gab es zu sehen? Unendlich wird das Gebiet bei der Vertiefung in Einzelheiten. Eingehende Berichte müssen den funktechnischen Fachzeitungen und so weiter vorbehalten bleiben. Ich möchte aber kurz hinweisen auf das, was Interesse hat für den Bastler, der seine Apparate aus fertig gekauften Einzelteilen zusammenbaut. Da sind zunächst die Spiral-Ritter-Antennen, verpackt ca. 15 cm lang, die überall angebracht werden können und zu ihrer Aufhängung im Zimmer nur wenige Sekunden benötigen. Ich selbst habe in Harburg bei Benutzung von Detektor- und Röhrenempfänger sehr gute Erfahrungen mit der Ritterantenne gemacht. Da sind zusammenklappbare und anzapfbare Rahmenantennen. Für den, der trotz aller ihrer Umständlichkeiten Freund der Hochantenne ist, gibt es fertig montierte Rahmen, die ungefähr nur aufgehängt werden brauchen. Da sind weiter einfache und praktische Antennendurchführungen, Hartgummibolzen mit einem Eisenkern, der an beiden Seiten Gewinde hat. Der Bolzen wird durch das Fenster oder Mauerloch gesteckt, draußen wird die Niederführung und innen die Weiterleitung angeklemmt. Da sind auf kleinen Hartgummiplatten Antennenschalter und Schutzfunkenstrecke fix und fertig aufmontiert. Es brauchen nur die Zuleitungen befestigt zu werden. Für die Erdung gibt es Stecker mit Kondensator und Schnur, die mit dem Minuspol der Lichtleitung verbunden werden. Herstellung und Verlegung von Antennen und Leitungen ist also denkbar einfach und günstig gemacht. Für den Bau von Empfängern ist jeder Einzelartikel schlechtweg vollkommen da. Es gibt körperlose Kugelvariometer, es gibt Honigwabenspulhalter mit Feineinstellung und Parallelführung. Kombinierte Röhrensockel, auf deren Vorteile Ingenieur Falke, der Laboratoriumsleiter des Harburger Funktechnischen Vereins, bei der Beschreibung seines Standardgerätes in Nummer 36 der Funkwelt hinweist, veränderliche Silitwiderstände und so weiter und so weiter. Für Liebhaber sowie für Händler, die das Neueste und Beste haben wollen, ist die Ausstellung eine wahre Fundgrube und es ist zu hoffen, dass die Verkäufer sich ihr Vorhandensein zunutze machen und nicht mehr alte und tatsächlich überholte Radioladenhüter in den Verkehr bringen. Lautsprecher waren von 12 Mark an da. Leider war keine Gelegenheit, diese billigen Apparate vorgeführt zu bekommen. Harburg ist mehr als allgemein bekannt mit der Radioindustrie verknüpft, da wohl der größte Teil aller benötigten Hartgummifabrikate aus den hiesigen bekannten Fabriken kommt. Interessant ist jedoch, dass nicht alles, was nach Hartgummi aussieht, wirklich solches ist. Es ist ein Kunststoff, Trolit, ausgestellt, der im Aussehen dem Hartgummi gleicht, anscheinend jedoch aus Zelluloidmasse besteht, feuersicher gemacht ist und mit dem Hartgummi erfolgreich konkurriert. Was ich leider nicht auf der Ausstellung finden konnte, waren billige Ausführungen einzelner Apparate, die jeder Bastler gern besitzt, wie beispielsweise Kapazitätsmessbrücke, Wellenmesser, Voltmeter, Milliamperemeter. Man kann getrost behaupten, dass diese Apparate die Sehnsucht haben, aus den Vereinslaboratorien und Bastelstuben in das Heim jeden Hörers zu gelangen, damit er die elektrischen Verhältnisse seiner Antenne, seiner verschiedenen Schaltungen und seiner Batterien prüfen und kontrollieren kann. Ich habe Gelegenheit genommen, verschiedenen Fabrikanten auseinanderzusetzen, dass ein Markt für diese Apparate sofort da ist, so wie sie in zuverlässiger Ausführung billig verkauft werden können. Nicht nur Fabrikanten haben die Ausstellungen beschickt, sondern auch funktechnische Vereine. Da ist vor allem erwähnenswert die Ausstellung des Funktechnischen Vereins Berlin mit selbstgebauten Apparaten der einzelnen Mitglieder. Man konnte bewundern, welche Blüten, fachlich schöne und fantastische, der Erfindergeist treibt. Interessant ist auch der von der Funkstunde AG ausgestellte Senderaum. Das Hauptstück der ganzen Ausstellung ist jedoch die Zusammenstellung der Deutschen Reichspost, Entwicklung des deutschen Funkwesens. Was hier zusammengetragen ist, ungefähr von Philipp Reis, dem Erfinder des Fernhörers, bis zu den allerneuesten Fabrikaten, muss andächtige Bewunderung und helles Entzücken auslösen. Da sind unter anderem die Apparate, mit denen Hertz seine ersten Resonanzversuche machte, die Versuchsanordnungen von Slaby, Graf Arco, Wien und so weiter, der Braunsche Flaschensender, der Pulsensender von Lorenz, der Fritter-Empfänger, der Lichtschreiber, der alte aptierte Hörempfänger, die verschiedenen Mutze-Matz-Konstruktionen, wohlvertraut aus den Kriegsjahren, die ersten Röhrenempfänger, ferner Richtungssendeempfangsanlagen, der alte Hahnemannsche Wellenmesser und so weiter, bis zu den allerneuesten Erfindungen und Entdeckungen, von denen vorhanden war das Modell einer Anlage für fahrende Züge, das Modell der FT-Kabine des ZR3. Es ist eine einzigartige Darbietung, die von Philipp Reis bis zu Eckener führt, also am Anfang und am Ende deutsche Namen hat. Und Namen deutscher Gelehrter und Ingenieure sind es in der Entwicklungsreihe immer wieder, die hervorragende Marksteine bilden. Eine besondere Ehrung für den Vater des Funkwesens, unseren Heinrich Hertz, ist es, dass seine Büste einen Ehrenplatz in dieser einzigartigen Zusammenstellung hat. So bietet uns diese Ausstellung nicht nur eine Fülle des Anregenden, Belehrenden und Schönen, sondern erfüllt uns auch mit dem stolzen Bewusstsein, dass deutsche Wissenschaftler und deutsche Erfinder das Ihrige auch auf diesem Gebiet getan haben.
Das war's von der größten Tech-Messe der Welt, der IFA. Innovation für alle. Im Funkhaus auf den Tag genau. Ihr fördert auf den Tag genau. Ich finde Abbinder. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.